Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Jack Liesowski und Ding Junhui spielen ein richtig, richtig gutes Match. Ryan Day kommt von 5 zu 8 zurück. Mark Allen ist weiter, etwas über die Ziellinie gestrauchelt. Kyron Wilson ist ganz locker weiter. Ronnie O'Sullivan wird ganz locker wohl weiterkommen. Und trotzdem sind die Schlagzeilen gestern bei anderen gewesen, nämlich bei Barry Hearn. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Clearance. Hallo Christian.
Hi Andreas.
Heute wieder als Vertretung für Kati. Es tut mir leid, Kati ist morgen hoffentlich wieder dabei. Ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen. Christian, wir haben gestern ganz tollen Snooker gesehen, ganz tollen Snookersport. Wir haben allerdings auch durch die Blume, die Ankündigung von Barry Hearn gesehen, ab 2027, wenn der Vertrag in Sheffield mit World Snooker ausläuft, mit der Snooker-WM, dann ist die Snooker-WM raus wie ein Milchzahn.
Ja, also erstmal hör auf, dich zu entschuldigen. Ja. Du bist hier gern gesehen und ich höre ganz oft die Frage, wo ist Andreas?
Ach ja.
Zumindest, wenn ich live bei dem Turnier bin.
Vielen Dank.
Also, ja, so viel dazu. Ich wünschte, ich würde auch hören, wo ist Barry Hearn? Aber das hört man jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft. Ich muss auch sagen, ich bin Snooker, man darf nicht vergessen, der Snookersport hat ihm eine Riesenmenge zu verdanken. Snooker, so wie der Sport heute ist, würde es wahrscheinlich nicht geben ohne Barry Hearn oder zumindest ohne seine Managementfirma, sage ich mal. Aber es ist ein bisschen erschreckend, wie nicht nur im Snooker, sondern es ist ja in allen Sportarten so, aber im Snooker jetzt auch, der Ruf des Geldes jetzt einfach unfassbar vorangetrieben wird. Und ja, was sich angedeutet hat und was jetzt auch lange kein Geheimnis mehr ist, wird wohl so sein, dass die Weltmeisterschaft über 2027 hinaus nicht im Crucible sein wird. Der Vertrag mit Sheffield, mit dem Crucible läuft noch bis 2027. Mich würde es aber auch gar nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn die das schon vorher rausholen. Ich meine, was sind Vertragsstrafen für Ölscheichs, sagen wir es mal so. Das habe ich gestern auch schon in der Twitter-Community gelesen. Nichtsdestotrotz, man muss ja da mal so zwei Seiten sehen. Na klar hat er recht, wenn er sagt, die Spieler interessiert vor allem eins, das Preisgeld, aber das ist eben halt nicht das eine. Das Masters nächste Saison wird deutlich mehr Preisgeld bekommen und es ist trotzdem noch in London. Es wird ein neues Turnier angekündigt in Katar, was auch viel Preisgeld bekommen wird und das kann man ja auch alles machen und von mir aus soll auch das Turnier in Riad bleiben, aber die Weltmeisterschaft ist ein Turnier, was zur Triple Crown dazugehört, was eine Riesentradition hat im Snooker und das wäre, glaube ich, fatal, wenn man das komplett aus der Hand gibt. Also was ich mir wirklich vorstellen könnte, das ist das, was Marcel Eckert ja auch im Interview mit Kati letzte Woche gesagt hat, ist, dass die Weltmeisterschaft vielleicht wandert jedes Jahr oder alle paar Jahre. Das fände ich noch irgendwie ertragbar, aber wenn die jetzt komplett irgendwie dahin gegeben wird, wo das meiste Geld herkommt, dann weiß ich nicht, ob man das möchte, weil letztendlich, das, was Snooker groß macht, sind auch die Zuschauer und ist die Atmosphäre vor Ort. Das German Masters kann davon ein Lied singen. Ich glaube, wenn es da nur ums Geld gehen würde, gäbe es das German Masters als Turnier nicht mehr. Sondern das Turnier hat sich jahrelang am Leben gehalten durch die einzigartige Atmosphäre, durch die Fans. Und ja, das wäre schon schade. Also da gucke ich lieber die Weltmeisterschaft im Crucible und höre mir jedes Jahr die Beschwerden an. Von mir aus auch jedes Jahr von Hossein Wafai. Aber dafür genieße ich dann auch die Atmosphäre vor Ort. Oder ja, du kannst ja auch sagen, die Atmosphäre im Crucible ist einfach was Besonderes.
Also ich finde ja, dass es nicht mal stinkt im Crucible Theater, nicht mal hinter der Bühne. Also ich kenne ja auch den Pressebereich und so und fand das jetzt gar nicht so streng riechend. Es ist eine Geschichte, die mich dann auch Kopfkratzen zurücklässt, weil wir erleben die WM jetzt in diesem Jahr dann wieder und sie ist sehr stimmungsvoll und ja, wir wissen, dass das Crucible Theater so ein ganz kleines bisschen nicht runtergerockt ist, aber dass es so ein bisschen Patina angesetzt hat und dass es dann im Kreise der Sportstätten, der großen Sportstätten natürlich eine Ausnahmestellung einnimmt und ich habe gestern dieses BBC-Interview mit Barry Hearn gehört, da wo auch Ken Doherty dabei war. Und Ken Doherty hat ja Barry Hearn quasi angefleht, hat ja gesagt, hier, Können die nicht 1000 Turniere haben, aber die WM behalten wir in Sheffield. Und Barry Hearn, der bis vor wenigen Jahren noch mal gesagt hat, eigentlich möchte er gerne zu Lebzeiten, dass das Turnier immer in Sheffield bleibt, der hat dann schon relativ klar die Tür zugemacht und hat gesagt, ja, wir müssen dahin, wo das Geld ist. Und was mich wirklich beschäftigt ist, es gibt fast gar keinen Widerspruch, aber das gibt es bei allen Sportarten nicht, was Saudi-Arabien angeht, beziehungsweise es gibt nur ganz wenig Widerspruch und der ist dann nicht wirklich in irgendeiner Weise substanziell. Und das ist etwas, wo ich dann sage, boah, so ein ganz kleines bisschen mehr Objektivität hätte ich mir dann schon gewünscht, aber wie im Moment alle drauf ja quasi geiern auf das Geld aus Saudi-Arabien, das ist schon bemerkenswert.
Ja, wenn man Widerspruch hört, dann ist es dann meistens eher noch von Spielern, die jetzt nicht die Riesenerfahrungen, also nicht das riesige Geld in ihrer Karriere gemacht haben bisher. Also die absoluten Topspieler halten sich mit Gegenwehr noch zurück. Ich meine, Ronnie O'Sullivan und Konsorten, es gibt ja einige Spieler, die das Crucible auch offen einfach nicht mögen. Die denen das jetzt auch gar nicht so leid tut, dass es da weggeht. Das gibt's halt auch. Aber ja, der Ruf des Geldes ist leider irgendwie der Alltag geworden. Und dass Barry Hearn dann natürlich sagt, ja, dem können wir uns nicht verwehren. Und ja, am Ende auch noch so passiv-aggressiv sagt, er ist ein Mann, der in die Zukunft geht und sich nicht davor verschließt. Das ist natürlich einfach, das dann so zu sagen. Aber ich weiß nicht. Snooker ist ein Sport, der halt auch viel von seinen Traditionen lebt. Und wenn man irgendwann alle Traditionen aufgibt, dann hat man nicht mehr so viel Identifizierungsmöglichkeiten mit dem Sport. Und das fängt dann auch halt mit solchen Sachen an und hört mit der Weltmeisterschaft auf im Crucible. Es ist einfach schade, generell diese Entwicklung halt auch einfach zu sehen und ja, macht einen dann halt auch so ein bisschen traurig. Ich meine, es war ja nicht das Einzige, er ist ja dann auch recht aggressiv vorgegangen in der PK gegen die Spieler oder gegen die Gerüchte, die es jetzt gab um diese Breakaway-Tour und hat denen ja gesagt, ja, sollen sie machen, wird denen nichts bringen, wenn sie zurückkommen wollen, die Q-School ist offen dafür. Ja, also ich weiß nicht, ob diese aggressive Grundhaltung und diese Business-Ausrichtung, ob das so das Richtige ist. Klar, Geld ist unfassbar wichtig und Preisgeld ist unfassbar wichtig, aber genauso wichtig ist auch Tradition. Und ich glaube, kein Mensch möchte eine Weltmeisterschaft sehen, wo die Spieler von mir aus in der ersten Runde schon ihre 30.000, 40.000 Pfund einstreichen, dafür dann aber vor leeren Rängen spielen müssen. Und ich dachte eigentlich, diese Lektion haben alle gelernt, als die Turniere alle in Milton Keynes stattfanden, vor leeren Zuschauern, also ohne Zuschauer, und alle eigentlich darum gelächzt haben, das vor ausverkauften Häusern wieder spielen zu können. Und die Gefahr fürchte ich, weil Turnieren und Ländern wie Saudi-Arabien oder Katar, denen geht's nicht um den Sport. Und ja, denen ist Snooker egal. Das hat man beim Turnier in Riyadh gesehen. Ne? Da war jemand auf Maximum-Kurs und die sind da durchs Bild gelaufen. Mhm. Also die haben mit dem Sport haben die keine Identifizierung. Da geht es um andere Sachen. Und das wäre unfassbar schade. Und gerade dann ein Triple-Crown-Turnier wie die Weltmeisterschaft. Aber es ist egal. Wir werden es nicht ändern können, leider.
Und noch ist die WM in Sheffield und ich bin auch deiner Meinung, dass Vertragsstrafen für Saudi-Arabien eher sekundär sind und dass wir vielleicht schon übernächstes Jahr die WM dann in Riyadh sehen werden. Wir werden es sehen. Solange sie noch in Sheffield ist, genießen wir das, was in Sheffield passiert. Und damit kommen wir zum Sportlichen. Und wir haben gestern wieder eine ganze Menge tolles Sportliches gesehen. Und vor allen Dingen, ein Match hat die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert und das war das von Jack Lisowski gegen Ding Junhui. Das war von vornherein eine ganz furchtbare Auslosung für beide, weil sowohl Ding Junhui als auch Jack Lisowski waren eigentlich gut drauf. Jack Lisowski, der erste nicht gesetzte Spieler in der Weltrangliste, und der hat sich dann am Ende durchgesetzt mit 10-9 in einem wirklich faszinierenden Match.
Ja, es war ein wunderbares Duell, war als das Duell der ersten Runde ausgerufen und genau das hat es letztendlich auch gehalten. Ein paar mehr Centuries hätte man sich gewünscht, aber das gilt eigentlich so ein bisschen für die gesamte Weltmeisterschaft. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass wir da doch deutlich unter den Rekordzahlen liegen und dabei habe ich eigentlich gar nicht das Gefühl, dass das Niveau so schwach ist, sondern irgendwie scheinen alle so eine Mark Williams-Stile zu haben neuerdings. Ich spiele ein frame-entscheidendes Break, aber ein Century muss dann nicht sein. Leute, gewöhnt euch wieder Centuries an. Also, ja, es war ein wunderbares Match. Jack Lisowski hat ja nach seinem Katastrophenstart noch eine 5-4-Führung aus der ersten Session geholt gehabt und in der zweiten Session ging dieses Ringen, dieses Hin und Her auch weiter. Immer wieder tolle frame-entscheidende Breaks von beiden, aber in fast allen Frames hatte trotzdem der andere Spieler dann auch ein, zwei Möglichkeiten. Und trotzdem, es ging einfach nur hin und her und die logische Folge war dann auch einfach ein Entscheidungsframe. Und da muss ich sagen, hat mir Jack Lisowski dann auch sehr gut gefallen, denn er hatte ja vorne gelegen mit 9-7 und hat dann zwei Frames doch relativ deutlich verloren, vor allem nachdem er im 17. Frame eine sehr gute Möglichkeit nur zu knapp 20 Punkten genutzt hatte. Und dann kam eine tolle 131 von Ding Junhui zum Entscheidungsframe und in dem hat Jack Lisowski nichts zugelassen. Sehr kontrolliert gespielt, Ding Junhui im Prinzip keine echte Möglichkeit gegeben. Also das war schon sehr nervenstark und was ihm das bedeutet hat, hat er dann auch gezeigt. Also ich glaube, der war sehr froh, dass er hier die Auftakthürde genommen hat. Und ja, damit wird Ding Junhui ein weiteres Jahr ohne den Weltmeistertitel verbringen. Das ist jetzt keine Riesenüberraschung, aber lässt einen ja dann doch immer mal wieder mit Erstaunen zurück, dass dieser Mann tatsächlich noch ohne Weltmeistertitel ist.
Was ich allerdings sagen möchte zu Ding Junhui, das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe jetzt in Sheffield in diesem Jahr und auch dann im letzten Jahr. Also das Image von ihm, beziehungsweise sein Bild in der Öffentlichkeit, glaube ich, hat sich etwas zum Positiven geändert, weil er hat sehr viel Zuspruch bekommen, gerade auch in der ersten Session gegen Jack Lisowski. Ich saß da am anderen Tisch, aber immer wenn er ins Break kam, beziehungsweise wenn er an den Tisch kam, kamen sehr viele Come-on-Ding-Rufe. Und vielleicht ist das auch so ein kleines bisschen Lokalpatriotismus, weil er wohnt ja in Sheffield, er hat seine Akademie da in Sheffield. Aber ich finde, gerade gegenüber dem Bild, was er früher hatte und wo er dann ja auch, also wir haben diese Vorfälle nach wie vor im Hinterkopf mit damals beim Masters, glaube ich, gegen Ronnie O'Sullivan. Ich glaube, dass sich das Bild von Ding Junhui in der Öffentlichkeit deutlich geändert hat und das zum Positiven.
Ja, durchaus. Ich meine, er ist menschlicher geworden, als er es zu Beginn seiner Karriere war. Und das ist ja auch ein Stück weit richtig. Man sieht ihn sehr oft lächeln, auch während des Matches. Er wirkt nicht mehr ganz so verkrampft. Das Problem dabei ist nur, dass er dann teilweise auch einfach viel zu locker wird, vor allem in der Niederlage. Und man dann denkt, das macht ihm eigentlich gar nicht mehr so viel aus, wenn er hier verliert. Und das ist natürlich auch eine gefährliche Einstellung, weil man da dann aufpassen muss, dass es nicht ins Gegenteil kippt und man dann gar nichts mehr auf die Kette kriegt, wenn es dann mal in entscheidende Situationen geht. Das war ja jahrelang dann auch sein Problem, dass er gegen die absoluten Topspieler dann eben nicht mehr so performt hat, wie man es eigentlich von ihm kennt. Und eigentlich außerhalb der UK Championship nicht mehr groß was gebacken bekommen hat. Die Niederlage dieses Jahr würde ich ihm jetzt auch gar nicht so krass vorwerfen. Ich meine, gegen Jack Lisowski kann jeder durchaus mal verlieren. Ja. Das war jetzt ein bitteres Los für Ding Junhui und das war insgesamt ein tolles Match, was beide gespielt haben. Da kann man dann halt auch mal rausgehen. Also das ist ähnlich wie bei Luca Brissell gegen David Gilbert. Es waren einfach zwei starke Spieler. Aber er muss dann natürlich ein bisschen gucken, wie das in Zukunft weitergeht, weil das Ding Junhui, und das finde ich immer noch so faszinierend, wenn der im Breakbuilding ist, ist der so unfassbar attraktiv anzuschauen, also sein Spiel. Da gibt es kaum einen zweiten, der das so brillant drauf hat, auf engstem Raum diese Breaks durchzuziehen, hat eins der besten Stellungsspiele auf der ganzen Tour. Das ist einfach nur brillant und ja, irgendwie wäre es dann doch schade, fände ich, wenn der nie Weltmeister wird. Vielleicht hilft es ihm ja, wenn die Weltmeisterschaft aus dem Crucible rausgeht.
Ja, vielleicht ist er einer der großen Profiteure. Also, Jack Lisowski ist auf jeden Fall weiter. In der nächsten Runde trifft dort auf Stuart Bingham, glaube ich, eine Partie, auf die wir uns auch sehr freuen können. Karen Wilson, da können wir schnell drüber gehen, hat gegen Dominic Dale gestern einen kurzen Prozess dann noch gemacht. 10-1 am Ende. Dominic Dale, immer wieder Probleme, gerade auch in der ersten Session. Aber ich muss sagen, wenn Karen Wilson so spielt wie in der ersten Session, dann ist er eine absolute Show zuzuschauen und dann ist er auch einer der Mitfavoriten auf dem WM-Titel, meiner Meinung nach.
Ja, vor allem ist er einer der wenigen Gesetzten, die sich hier durchgesetzt haben. Also ist er der absolute Top-Favorit. Nein. Ja, also es war insgesamt natürlich ein gutes Match, wobei man halt auch sagen muss, wir müssen bei Cameron Wilson dann halt abwarten, bis er mal gefordert wird.
Ja.
Denn ganz ehrlich, da war sehr wenig Gegenwehr von Dominic Dale. Wenn man 5 Frames verliert, ohne einen einzigen Punkt zu holen, dann ist es jetzt bei Best of 19 nicht allzu doll. Schade, dass das Maximum da nicht mehr geklappt hat bei Cameron Wilson im letzten Frame, war ein richtig gutes Break bis dahin, bis er dann auf einmal einen sehr komischen Versuch gemacht hat und sich da eine sehr schwere und dünne Schwarze gestellt hat, die er dann zwar gelocht hat, aber aus diesem Stellungsproblem kam er dann letztendlich nicht mehr raus, dann war das Break nach 88 Punkten zu Ende. Wir können ja immer noch den Top-Bonus sehen, eventuell, wenn Mark Allen zum Beispiel ein Maximum macht oder vielleicht spielt er einer 2 im Crucible, wir werden es sehen. Bisher gibt es ja noch nicht so viele Centuries und noch nicht so viele Maximum-Versuche, wie wir das von den letzten Jahren kennen. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Aber ja, Cameron Wilson sollte man im Auge behalten, vor allem da er ja in der jetzt sehr offenen oberen Turnierhälfte ist. Wobei das bei den ganzen gesetzten Spielern, die in der unteren Hälfte rausgehen, inzwischen auch relativ ist. Und bei dieser Weltmeisterschaft, ganz ehrlich, irgendwie, man wagt keine Prognose mehr. Das ist ein absolut verrücktes Turnier bisher.
Eins noch zum am Rande, der Dominic Dale, der jetzt eine neue Freundin hat, das wurde mir etwas zu viel besprochen dann auch von Rob Walker zum Beispiel.
Ach, Walker hat er? Aus welchem Land kommt die? Ich weiß gar nicht, habe ich gar nicht mitgekriegt.
Rob Walker hat über nichts anderes gesprochen in den Tagen rund um Dominic Dales erste Runde. Naja.
Ja, ne, was die Leute erheitert, ist doch schön.
The Welsh Romeo hat Rob Walker ihn genannt.
Oh, meine Güte.
Ja, er wollte auch unbedingt
das. Aber was war Dominic Dale in seiner Karriere noch nicht, ne?
Ja, aber Rob Walker wollte auch unbedingt, dass Dominic Dale seine Entrance-Melodie auf Love is in the Air wechselt, aber das wollte dann Dominic Dale nicht. Da hat er dann widersprochen.
Ja. Immerhin ein bisschen Common Sense, okay.
Ja. Mark Allen hat gegen Robbie Williams in der ersten Session eigentlich schon den Grundstein gelegt, dass er diese zweite Runde erreicht, musste sich allerdings in der zweiten Session dann doch arg strecken. Robbie Williams hat daraus ein richtiges Match noch gemacht.
Ja, ich muss auch sagen, ich war nicht ganz so überzeugt von der Performance von Mark Allen, selbst in der ersten Session nicht, in der er ordentlich unterwegs war, aber ja, letztendlich Robbie Williams auch eigentlich hätte deutlich mehr aus seinen Chancen machen können. Also da hätte Mark Allen nicht unbedingt mit 7-2 vorne liegen müssen. Aber er hat es getan und hat den Vorsprung dann letztendlich sicher verwaltet, obwohl er am Ende gesehen die zweite Session sogar verloren hat mit 3-4. Aber die erste Runde ist ja immer noch nicht so ein richtiger Gradmesser. Ich bin gespannt. Es ist jetzt Mark Allen, ist einer der absoluten Top-Favoriten dieser Weltmeisterschaft, vor allem in der oberen Draw-Hälfte. Und da ist so ein etwas schwierigeres erstes Match ja dann vielleicht auch eine gute Sache. Robbie Williams, zeigt sich wieder der Spruch, man kann ein Match in der ersten Session noch nicht gewinnen, aber man kann es schon verlieren. Hat eine sehr gute zweite Session gespielt, hat dafür die deutlich höheren Breaks und vor allem die besseren Akzente gesorgt und muss sich jetzt dann halt vorwerfen, dass er aus der ersten Session nicht mehr gemacht hat. Aber er hat nicht unbedingt so gespielt, als wäre er hier der, und das ist ja auch nicht müde geworden zu erwähnen die ganze Woche, als wäre er der am schwächsten platzierte Spieler in der Weltrangliste mit Rang 45, falls das noch keiner mitbekommen hat. Mhm. Mark Allen, bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Nächste Runde ja dann eventuell gegen John Higgins oder Jamie Jones. Also der muss sich auf jeden Fall steigern, wenn er um den Titel mitkämpfen will. Aber wie gesagt, erstes Match hat er überstanden und das will dieses Jahr ja auch was heißen.
Mark Allen also auch in der zweiten Runde. In der zweiten Runde ist auch Ryan Day. Und der hatte gegen Barry Hawkins in einer wirklich guten ersten Session mit 5-4 geführt. Hat dann allerdings die ersten 4 Frames in der zweiten Session alle verloren. Lag mit 5-8 zurück. Und alles sah danach aus, als ob Barry Hawkins hier vielleicht dann doch weiterkommen könnte. Aber auch hier ist der Qualifikant weitergekommen. Ryan Day mit einem furiosen Endspurt dann am Ende mit 10-8 der Sieger.
Ja, also dieses Match wurde gesponsert von DHL. Päckchentheorie, wie sie im Buche steht. 2 Frames Barry Hawkins, 4 Frames Ryan Day, dann 6 Frames Barry Hawkins und die letzten 5 wieder an Ryan Day. Also besser von einer Serienreihe, also von einer Reihenfolge, kann es eigentlich gar nicht laufen. Für Barry Hawkins frage ich mich, was der aus seinem Crucible-Mechanismus gemacht hat. Der war ja eigentlich mal eine Bank im Crucible, so für 6-7 Jahre, wo man mit ihm eigentlich mindestens mit dem Viertelfinale, wenn nicht sogar Halbfinale oder Finale planen konnte. Und der ist so gut in die Saison gestartet, dass man da auch dachte, hey, der Barry Hawkins wird diese Saison ein gehöriges Wörtchen mitreden. Danach komplett in der Versenkung verschwunden, war er jetzt auch nur noch die Nummer 15 bei den Gesetzen und ist gestern auch mit einer merkwürdigen Leistung rausgegangen. Ich meine, Ryan Day war selbst vor dem Mid-Session Interval, obwohl er alle 4 Frames verloren hat, gefühlt irgendwie der stabilere Spieler, auch wenn Barry Hawkins da 2 gute Breaks und die 92 im ersten Frame war sehr gut, sogar die höheren Breaks gespielt hat. Aber es waren dann immer wieder so kleine Fehlerchen drin. Und nach dem Interval hat er dann auch nur noch Ryan Day gespielt. Da war von Barry Hawkins nichts mehr zu sehen. Der war komplett von der Rolle. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber er wirkte auch vor dem Mid-Session Interval schon irgendwie, als wäre er mit den Gedanken woanders. Also das war ein ganz komisches Match von Hawkins und am Ende letztlich dann auch ein absolut verdienter Sieg für Ryan Day, der hier wieder mal auch für eine Überraschung gut ist. Hatte ich vorher ehrlicherweise so nicht auf dem Schirm, aber ja, Ryan Day ist und bleibt halt einfach Ryan Day. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er es in der 2. Runde macht gegen Ronnie O'Sullivan. Ryan Day hat ja gar nicht so eine bescheidene Bilanz gegen Ronnie O'Sullivan, wie man das jetzt vielleicht von anderen Spielern erwartet hätte, wie zum Beispiel Barry Hawkins. Also wer weiß, vielleicht geht da ja was.
Ich wollte jetzt nochmal gerade nachgucken, wann er das letzte Mal ein Match gewonnen hat bei der WM. Das ist schon etwas länger hier, ne, für Ryan Day. Ja, er hat das letzte Mal ein Match 2013-2014 gewonnen in der Saison.
Das ist tatsächlich eine Weile her, aber ist halt auch so ein Spieler gewesen, der jetzt immer darum kämpfen musste, ob er wieder in die Top 16 kommt. So richtig 100% geschafft hat er das ja immer dann immer nicht. Das heißt, er musste sich halt immer auch qualifizieren und dann triffst du halt auch auf die absoluten Topspieler. Und in diesem Jahr scheint das ja keine Garantie aufs Ausscheiden zu sein. Also ist das ja nur folgerichtig, dass er weitergekommen ist. Wie gesagt, ich bin gespannt. Diese WM macht ja eine ganze Menge möglich und ich hoffe, dass er da deutlich mehr Gegenwehr gegen Ronnie O'Sullivan zeigen kann, als das dessen aktueller Gegner so gemacht hat.
Und damit kommen wir zu den Ergebnissen, zu den Matches, die noch nicht beendet sind. Und da können wir sagen, Ronnie O'Sullivan gegen Jackson Paige ist auf einem guten Kurs. 8-1 führt er. Er hat gut gespielt. Jackson Paige bis auf einen einzigen Frame, aber wirklich nicht gut. Also das war, ja, Ronnie O'Sullivan gut und 8-1 und der Meister und so weiter. Aber das lag dann schon auch mit zum großen Teil an Jackson Paige, dass dieses Match so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Ja, absolut. Also das war eine indiskutable Leistung von Jackson Paige. Ich habe das ja dann auch so geschrieben und prompt spielt er mir die 142 um die Ohren. Aber dieses Break kam ja komplett aus dem Nichts und er ist ja danach dann auch wieder abgetaucht. Also das war letztendlich dann auch nur so ein kleines Aufkeimen. Und selbst wenn er dann auf einmal angefangen hätte, vernünftig mitzuspielen, 0-6 gegen Ronnie O'Sullivan holst du im Crucible, glaube ich, nicht auf, es sei denn, du bist Luca Brissell auf dem Weg zum ersten WM-Titel. Aber das, ja, also ich weiß nicht, was sich Jackson Paige da gedacht hat, mit welchem Matchplan er reingegangen ist, ob er sich zu viel Druck gemacht hat vorher. Aber das war einfach nichts. Der lag zwischenzeitlich bei knapp 60% Locherfolg und das sagt dann halt einfach schon alles. Und wenn du dann noch einen Ronnie O'Sullivan hast, der ja die ganze Saison über, obwohl er 5 Titel geholt hat mit seinem Spiel, hadert, dann aber jetzt bei der WM wirklich sehr fokussiert schon wieder wirkt, also hat er eigentlich mit sich gestern so gut wie nicht gehadert, selbst in den Momenten, wo er Fehler gemacht hat, und letztendlich ja auch sehr gut gespielt. Also dann gehst du halt mit 1-8 aus so einer Session raus. Immerhin kein Whitewash, das kann man dann jetzt schon mal sagen. Aber dass Jackson Paige das irgendwie noch aufholt, ich weiß es nicht. Also sein Ziel muss sein, vielleicht das Mid-Session Interval noch zu erreichen heute. Und selbst das könnte eine schwere Aufgabe werden. Also insgesamt sehr guter Auftritt von Ronnie O'Sullivan, aber er wurde halt auch 0,0 gefordert. Von daher bin ich gespannt, ob Ryan Day da ein bisschen mehr entgegensetzen kann in der nächsten Runde. Also ob er jetzt hier zum absoluten Favoritenkreis gehört oder nicht, das werden wir dann sehen. Er wurde ja schließlich noch nicht gefordert.
Aber die 142 in minus 3 Minuten, die war ganz toll.
Die war absolut schön, ne? Aber bringt dir am Ende des Tages halt auch nur einen Frame. Zwar einen Frame gegen Ronnie O'Sullivan und schön ist, aber wenn du dann halt abseits davon im nächsten Frame dann wieder schwarz vom Spot verschießt oder dann eine Safety zu dünn spielst und ja, dann ist es halt blöd. Und wenn du Ronnie O'Sullivan zu oft an den Tisch lässt, dann sagt er halt auch irgendwann einfach Danke und spielt tolle Breaks. Also ich will gar nichts von der Leistung von Ronnie O'Sullivan wegnehmen. Der hat tolle Bälle gespielt gestern. Wirklich richtig gute Breaks. Also da hätten auch andere Spieler Probleme gehabt. Vermutlich wäre er gegen einen besseren Spieler trotzdem irgendwie mit 6-3 oder so aus der Session rausgegangen. Aber insgesamt war das einfach nichts von Jackson Paige. Tut mir leid.
So, und damit kommen wir zu John Higgins. Der hat gegen Jamie Jones gestern mit 5-4 die Nacht jetzt verbracht. Also nicht mit Jamie Jones, sondern mit einem 5-4 gegen Jamie Jones. John Higgins hat gesagt, dass er eventuell zurücktreten wird, dass er eventuell seine Karriere beenden wird. Er muss jetzt dadurch, dass Ryan Day in der zweiten Runde steht, muss er zwei Matches gewinnen, um unter den Top 16 zu bleiben. Und er hat ja gesagt, vielleicht, wenn er die Top 16 verlässt, und das wäre das erste Mal seit 1995, dass er eventuell seine Karriere beenden würde. Er hat gegen Jamie Jones in der ersten Minisession 1-3 zurückgelegen. Und da habe ich schon gedacht, was ist mit John Higgins los? Danach wurde er allerdings besser. Und ich mag es ja so sehr, dass bei John Higgins mir niemand erklären muss, wie er spielen wird, weil er es einem quasi selber zeigt, so einfach, wie er spielt. Und er hat es dann gezeigt in Ansätzen, muss sich aber nach wie vor strecken, um diese Partie dann zu beenden, weil der letzte Frame von Jamie Jones war beeindruckend dann wieder.
War er, aber Jamie Jones muss sich fragen, warum er diese Session verloren hat. Denn John Higgins hat diese Session meiner Meinung nach mit 5-4 riesenhaft gewonnen. Denn was er in den ersten 3,5 Frames gespielt hat, war richtig, richtig schwach. Das war nicht John Higgins, der da am Tisch stand. Also Jamie Jones brauchte gar nicht überragendes Snooker spielen. Die 118 zum Start waren sehr stark, aber danach war das auch einfach solide von Jamie Jones und der hat das sehr gut durchgezogen zu einer 3-1 Führung. Hat John Higgins ja auch den vierten Frame noch abgenommen, obwohl er eine 68 vorgelegt hatte. Das war stark und das war gut, aber nach dem Mid-Session Interval hat Jamie Jones aufgehört, vernünftig Snooker zu spielen und hat John Higgins ins Match zurückgelassen und das ist gefährlich gegen so einen Spieler. John Higgins hat sich dann sehr gesteigert, hat souverän die Frames dann geholt, 4 in Folge dann und aus dem 1-3 eine 5-3 Führung gemacht. Also dieser letzte Frame, den Jones dann mit einer tollen 82 gewonnen hat, der war auch absolut notwendig, weil wenn der die Session mit 3-6 verliert, dann weiß ich nicht, wird Jamie Jones sich, glaube ich, dann hätte er vielleicht die Nacht mit John Higgins verbringen müssen, um noch eine Runde weiterzukommen. Aber da muss er sich fragen, was da los war. Also, dass John Higgins hier 5-4 führt, darf nie und nimmer passieren. Also, gefährlicher Punktestand aus Sicht von Jamie Jones. Also, der muss heute besser spielen. So wie er das gegen Neil Robertson in der Quali gemacht hat. So muss das laufen. Ansonsten, solider Auftritt von John Higgins, aber ehrlicherweise gefährlich. Ist was anderes. Also da muss sich Mark Allen jetzt erstmal, der ja der nächste Gegner wäre, noch keine Gedanken machen.
Das werden wir sehen und das wird dann heute dann auch beendet werden. Und das ist das letzte Match der ersten Runde, was beendet werden wird. Heute gibt es ja keine Morning Session. Heute Nachmittag Ronnie O'Sullivan gegen Jackson Paige. Heute Abend John Higgins gegen Jamie Jones und dann wird es heute Nachmittag schon mit David Gilbert gegen Robert Milkins das erste Zweitrundenduell geben und abends dann Judd Trump gegen Tom Ford. Also heute das erste Mal etwas durchatmen bei dieser Weltmeisterschaft. Aber kein Durchatmen für Total Clearance. Das gibt's morgen natürlich wieder.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.